Zuweilen kann ich mich nicht leiden. Wie einem das schon mal bei Menschen geht, mit denen man ununterbrochen zusammen sein muss. Es fällt mir dann schwer, noch irgendein gutes Haar an mir zu finden. Meine schlechten Eigenschaften sind zahlreich und nicht umstritten. Ich bin nicht edel. Bücher schreibe ich nicht, um die Menschen zu verbessern, sondern um Geld zu verdienen. Ich bin faul.
Sternchen, weil diese Dame gesondert betrachtet werden muss.
Der es bemerkte, hieß Kurt Tucholsky. Jene Dame, Irmgard Keun. Eine Frau, wie sie in ihrem Selbstporträt gleichen Namens einmal bekannte, mit schlechten Eigenschaften. Und damit hatte sie, dem Literaturwissenschaftler Stefan Scherer folgend, sogar recht.
Ich glaube, mit ihr war nicht gut Kirschen essen. Eigensinnig im Sinne von sich nicht instrumentalisieren lassen. Also sie macht ihr Ding, wenn man so sagen will. So schätze ich sie da ein.
Mit anderen Worten, äußerste Achtung.
Zuerst wirft Ottchen Weber einen schwächeren Höhlenstein gegen das Fenster. Dann wirft Hänschen Lachs. Dann wieder Ottchen. Dann flüstert Hänschen, äußerste Achtung. Die Meiser ist vom Sofa runtergerollt und reißt das Fenster auf und kreischt. Wirft da jemand? Im gleichen Augenblick lasse ich den Totenkopf haarscharf an ihrem Gesicht vorbei ins Zimmer fliegen. Da wippt die giftige Kugel zurück und saust ins Zimmer. Wir ducken uns ganz fest an die Mauer und machen die Augen fest zu, dass niemand uns sieht, und laufen fort.
Wir, das sind die drei Höchsten aus der Horde der rasenden Banditen, unter denen das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften, die zweithöchste ist. Kein Mädchen übrigens, mit dem es sich gut Kirschen essen ließ, wie es sich gehört für die Mädchenfiguren aus der Feder der Irmgard Keun.
Eine schreibende Frau mit Humor. Sieh mal an.
Staunte einst Kurt Tucholsky und brachte es unter seinem berühmten Pseudonym Peter Panther aufs Papier. Gegenstand seiner gesonderten Betrachtung auf dem Nachttisch der Weltbühne vom 2. Februar 1932.
Irmgard Keun, Gilgi, eine von uns. Erschienen bei der Deutschen Verlagsaktiengesellschaft Universitas in Berlin.
Ihr erster Roman, mit dem sie, ein literarischer Nobody, wenn man so will, mehr oder weniger über Nacht in aller Munde war und zu einer der erfolgreichsten Autorinnen der späten Weimarer Republik avancierte.
Ungleich, aber sehr vielversprechend.
Lobte Kurt Tucholsky und befand,
am besten alle Szenen, in denen ein Mann vor einer Frau, die dieses aber gar nicht gern hat, balzt. Das ist beste Kleinmädchenironie.
Plötzlich überkommt ihn das Bedürfnis, sich unglücklich zu fühlen. Seine Ehe ist ganz und gar nicht gut. Sein Leben ist verpfuscht. Man ist ein alter Trottel, festgefahren in einem Krämerberuf. Er arbeitet mit Bitterkeit, Selbstironie und leichtem Pathos. Bei »Man müsste mal raus aus allem« wirft er sich in die Brust, dass die Schulternähte krachen, und bestellt anschließend zwei Liköre.
Und dann wirklich eine Pracht?
Am Sonntag sitzen Gilgi und Herr Reuter zusammen im Domhotel. Gilgi hat das Gefühl, zu Abend gegessen, Herr Reuter das Gefühl, soupiert zu haben.
Hier ist ein Talent. Wenn die noch arbeitet, reist, eine große Liebe hinter sich und eine mittlere bei sich hat, aus dieser Frau kann einmal etwas werden.
Das ist ein Ton, der individuell ist und den auch Zeitgenossen sofort erkannt haben, wie Tucholsky, die haben das gemerkt, die haben da gespürt, das ist ein neuer Ton in der Literatur. Schnell, forciert, urban, flott, ne? Das ist der Coin-Sound. Der Coin-Sound entsteht nun aus einem Trick, aus der vermeintlich naiven Perspektive von Figuren, die auch drauf losplappern, im Grunde Lebenserfahrung, gesellschaftliche Verhaltensweisen, soziale Phänomene im Blick zu bekommen, weil diese Figuren einfach nur genau registrieren, beachten, beobachten.
Forcierte Prosa nennt der Literaturwissenschaftler Stefan Scherer den spezifischen Ton in den Romanen der Irmgard Keun. Jener Frau mit schlechten Eigenschaften, die zwar gerne öffentlich zugab, nicht nur faul, sondern auch noch feige gewesen zu sein, nur, was sie naturgemäß nicht an die große Glocke hängte, sie flunkerte auch gerne und viel. Wobei sie, was ihr Alter betraf, natürlich nicht hochstapelte, sondern tief und sich bereits um die Mitte der 1920er Jahre herum um ganze 5 Jahre verjüngte. Und als es ans Licht kam, da war sie längst tot. Geboren am 11. Februar 1905 in Berlin, aufgewachsen im Deutschen Kaiserreich, zu einer Zeit also, als Mütter ihre Töchter noch in den Geradehalter zwangen und wahrscheinlich jeder Vater, womöglich auch der eigene, froh über einen Stammhalter war.
Als der Stammtisch von meinem Vater angerufen hat, hat mein Vater laut ins Telefon geatmet. Ja, ein Junge. Jawohl, ein Junge. So mit ganz heißer Stimme. Ich dachte, das Telefon würde angezündet sein von der Stimme und brennen. Und er hat gesagt, er hätte sich ja schon immer einen Jungen gewünscht. Warum haben Sie denn nur mich erst angeschafft, wenn Sie lieber einen Jungen haben? Und ich bin ein Mädchen. Vielleicht kaufen Sie die Kinder in einem Hort und Mädchen sind billiger. Und mein Vater hat mich damals nur gekauft, weil er noch nicht genug verdiente, um einen Jungen bezahlen zu können.
So liest es sich in den Geschichten vom widerständigen Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften. Aufgewachsen in Köln, wohin es die Coins verschlug, als die Tochter Irmgard Charlotte 8 Jahre alt war, der Bruder 3. Dieses, wie sie sich auszudrücken beliebte, widerliche Brüderchen, dessen Geburtsjahr 1910 sie später zu dem ihren machte. Mit 16 verließ sie die Schule, lernte Stenografie und Schreibmaschine und hängte Mitte der 1920er Jahre ihren Stenotypistinnenjob an den Nagel. Gegen Ende dann auch die eher mäßig erfolgreich betriebene Schauspielerei. Geflunkerte 21 war sie, in Wirklichkeit 26, als sie die literarische Bühne betrat, um mit ihrem Mädchen Gisela, das sich Gilgi nannte, zu glänzen. Gilgi, eine von uns. Eine aus dem Massenstrom der weiblichen Angestellten, Typus Neue Frau. Der Literaturwissenschaftler Stefan Scherer.
Ja, die Neue Frau ist erstmal ein Phänomen der 20er Jahre. Das hat damit zu tun, dass der tertiäre Dienstleistungsbereich aufsteigt. Das sind die Angestellten. Und da spielen nun auch die Konkurrenz zu den Frauen, die diesen Arbeitsmarkt angehen, eine Rolle, weil sie natürlich billiger sind. Frauen haben das Wahlrecht, also es gibt gewisse Informationsmöglichkeiten, nicht durch den Krieg versehrt. Und es kommt noch etwas dazu, sie können natürlich mit ihrer weiblichen Attraktivität spielen, sie kommen an den Vorhof der Macht, an den Chef, weil sie eben das ausspielen können. Das ist auch da eine Aufstiegshoffnung, die sie dann in der Populärkultur mit dem Film, eben mit dem Aufstieg von der Stereotypistin zur Diva verbindet.
Ich sage nur aber und versuche, seine widerlichen langen Knochenfinger von mir loszumachen. Und war wirklich verwirrt, denn ich hatte mit dem allen doch erst 4 Wochen später gerechnet. Und sehe wieder, dass man nie auslernt. Und will zu dem kalten Ledersofa mit mir. Und noch nicht mal zu Abend gegessen. Und womöglich hinterher doch noch die Briefe neu schreiben. Zutrauen kann man so einem Rechtsanwalt alles. Also das war mir zu dumm. Ich sag nur ganz ruhig, wie können Sie mein Kleid so zerknautschen, wo ich ohnehin nichts anzuziehen habe? Und das war ein Wink und eine Prüfung. Und von seiner Antwort hing es ab, ob ich ihn sanft und anständig abweisen würde oder gemein werden.
Ich, das ist Doris, Angestellte in einem Kölner Büro wie ihre blonde, kaum ältere und vergleichsweise brave Schwester Gilgi. Alles ist erstklassig an ihr, bis auf das linke Bein und die fehlenden Kommas. Dafür hat sie einen Blick wie Marlene Dietrich, so mit Klappaugen. Marke, husch ins Bett. Wenn es denn sein muss. Und der gemeine Tritt gegen das Schienbein von diesem scharfsdämlichen Rechtsanwalt, der musste einfach sein. Denn für nichts und wieder nichts, nur aus Liebe, das gehört sich nicht für ein Mädchen von 18 und auch sonst auf der Höhe. Ein Mädchen eben aus der Feder der Irmgard Coin.
Und hau ihm den Brief in seine Pickel. Denn wo nun schon alles verdorben war, wollte ich auch meinem Temperament mal ganz freie Bahn lassen. Natürlich kündigte er mir zum nächsten Ersten. Und jetzt sitze ich hier und überlege mir eine neue Existenz und warte auf Therese, der ich telefoniert habe, damit sie mich tröstet und beruhigt. Denn schließlich habe ich eine Sensation durchgemacht.
Und sie wurde eine Sensation, die ihrer Erfinderin Weltruhm verschaffte, kaum dass sie das Licht der Welt erblickte. Doris, das kunstseidene Mädchen. Angekündigt zunächst unter dem Titel »Mädchen ohne Bleibe«, erschienen im Frühjahr 1932, keine 9 Monate nach ihrem Erstling Gilgi. Ein Roman der neuen Sachlichkeit und eines der meistverkauften Bücher des Jahres.
Vom deutschen Schrifttum verlangen wir positive Lösungen, nicht Zerrbilder des Negativismus. Wenn Irmgard Coin uns etwas zu sagen hat, dann möge sie Deutsch schreiben. Deutsch reden und Deutsch denken und die zum Teil nahezu gemeinen Anwürfe gegen die deutsche Frau sich versagen.
So tönte es 1932 aus der antisemitischen Zeitschrift Hammer, Blätter für deutschen Sinn. 2-3 Jahre sollte es da noch dauern, bis man auch ihre beiden Bücher, Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz im Nazi-Jargon, verbot. Und im Frühjahr 1936, da ging Irmgard Keun, 31 Jahre alt, dann auf Reisen. Reiste durch halb Europa, wenn auch nicht im Sinne Kurt Tucholskys, schließlich verreiste sie nicht, sie wanderte aus und schrieb sie:
Ich war keineswegs sicher, dass ich noch einmal wiedersehen würde, was ich verließ. Gewiss, eines Tages würde es keinen Nationalsozialismus mehr in Deutschland geben. Aber wie viele böse Jahre der Ewigkeit würden bis dahin vergehen?
Was sie verließ und wie sich das narzisstische Gift in den Hirnen und Herzen ihrer Landsleute festzusetzen begann und ein Volk von Denunzianten aus ihnen machte, wird 1937 erzählt unter dem Titel »Nach Mitternacht«. Und ausgestattet mit praktischer Klugheit und keuntypisch unbestechlichem Blick ist auch die ich-erzählende Heldin im Roman »Kind aller Länder«, der 1938 ebenfalls im Amsterdamer Exilverlag Carido erschien. 2 Jahre noch bis zum Einfall der deutschen Wehrmacht in die Niederlande und dieses gottverfluchte Regime, wie sie es einmal genannt hat, war der Schriftstellerin Irmgard Keun neuerlich auf den Fersen. Der Literaturwissenschaftler Stefan Scherer beschreibt, wie sie ihm entging.
Sie kehrt dann allerdings auch unter ungeklärten Bedingungen 1940 nach Deutschland zurück. Dazu weiß man vergleichsweise wenig. Es wird kolportiert, dass sie Selbstmord begangen hat. Das führt dazu, dass man nicht nach ihr sucht, sodass sie dann auch hier in Deutschland überleben kann. Und versucht dann nach 1945 Anschluss an den Literaturbetrieb zu fassen. Das gelingt ihr aber nur bedingt, weil der eben auch zum Teil noch von Nationalsozialisten getragen ist. Und sie im Nachkriegswerk zentral die ehemaligen Nazis, die sich jetzt reingewaschen haben, auch im Kultur- und Literaturbetrieb attackiert.
Die scharfen Angriffe der Keun, ihr böser Witz, war diesen unerträglich. Sie schwiegen sie tot. Literarische Ignoranz und eine recht seltene Karrierebesessenheit der neuen literarischen Generation kamen hinzu. Die innere Emigration, die Gruppe 47, die Verfemung der Exilliteratur bei Germanisten und politischen Parteien, das führte nicht zum Nachlassen des Erfolgs der Keun, sondern es hat diesen Erfolg abgeschnitten, gewaltsam verhindert.
So der Freund aus der Zeit des Exils, Hermann Kästen. Indes brachte die Wiederentdeckungsmaschinerie in den späten 1970ern die Neuauflage sämtlicher Bücher, teils in Zeitschriften vorab gedruckt und wie Neuerscheinungen rezensiert, verbunden mit einem späten Geldsegen nach Jahrzehnten bitterer Armut. Auch Lesungen von großer Ausstrahlung und Interviews, so heißt es, im Stil ihrer Romane, schlagfertig und fantasievoll, aber nicht immer wahrheitsgetreu. Sie flunkerte eben gerne und gut. Und so feierte sie die Stadt Köln mit einem großen Fest zum 70. Geburtstag, nur dass es bereits der 75. war. Und in Wahrheit schrieb sie auch nicht eine Zeile unter dem hübschen Titel ihrer groß angekündigten Autobiografie, kein Anschluss unter dieser Nummer. Wahrscheinlich aus dem nämlichen Grund:
Ich bin faul. Wenn ich einen ganzen Tag hindurch nichts tue, habe ich nicht eine einzige Sekunde Langeweile, nicht ein einziges Mal das Bedürfnis zu arbeiten. Ich bin feige. Ganz große Angst habe ich vor Krieg und Atombomben und unterhalte mich furchtbar gern mit Leuten, die aus sicherster Quelle wissen, dass ein Krieg unter gar keinen Umständen kommen kann und Atombomben niemals fallen werden. Ich selbst möchte kein Mann sein. Der Gedanke, dann eine Frau heiraten zu müssen, schreckt mich. Manchmal versuche ich, mich zu ändern. Aber wenn ich dann merke, dass ich mich mit meinen Besserungsversuchen zu sehr belästige und verstimme, gebe ich sie auf.